und die sagten damals alle, mach Jura. Gerade wenn du noch nicht genau weißt, was du machen willst, ist Jura das Beste, denn mit Jura kannst du alles machen. Der Sog, dabei zu bleiben, obwohl es mich nicht glücklich gemacht hat, war immer sehr groß. Also im Prinzip kann man schon sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, ohne zu wissen, was ich machen wollte. Auch Redenschreiber. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass es das gibt, dass es Leute gibt, die das machen. Ich fand das unheimlich faszinierend. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir das liegt. Also wenn man das Ziel hätte, in eine Situation zu kommen, wo alles sich nicht mehr verändert, nicht mehr bewegt, dann wäre man ja wahrscheinlich nicht selbstständig geworden. Ich kann nur einfach für mich sagen, dass es für mich toll gewesen ist und dass ich das nicht missen möchte.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn es ist wieder Zeit für eine neue Folge von VGSD Story. Ich bin Maxi und ich habe heute jemanden zu Gast, der selbstständig ist mit einem Beruf, der einem jetzt auch nicht so oft unterkommt. Matthias Müller-Krei ist Redenschreiber. Studiert hat er eigentlich Jura, also ganz was anderes. Ja, und wie diese Kehrtwende kam und welche Herausforderungen er auf seinem Weg gemeistert hat, das werden wir im Laufe des Gesprächs alles herausfinden. Und ja, an der Stelle, Matthias, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Maxi, danke für die Einladung.
Du, wir klappern ja mit unseren Gästen immer so ein bisschen ihren Lebensweg ab und wollen schauen, wie sie zu dem oder der geworden sind, die sie heute sind. Und bei dir habe ich ja jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass du Jura studiert hast. War das was, das dich während der Schule schon immer interessiert hat oder warum hast du dich dafür entschieden?
Also die Antwort, ob mich das in der Schule interessiert hat, ist ein klares Nein. Nachdem ich Abitur gemacht habe, und damals hat man noch Zivildienst gemacht, aber ich wusste danach immer noch nicht, was ich machen will. Ich war nicht so weit. Und dann war es, glaube ich, bei vielen anderen, aber jedenfalls in meinem Fall war es dann so, dass natürlich dann ganz viele Menschen auftauchen, die genau wissen, was das Beste für einen ist. Und die sagten damals alle, mach Jura. Gerade wenn du noch nicht genau weißt, was du machen willst, ist Jura das Beste, denn mit Jura kannst du alles machen. Das war dann Mitte der 90er, da wurden viele Juristen gebraucht, auch weil die Einheit, deutsche Einheit noch nicht so lange her war, da brauchte man eben viele Leute und da war ein Riesenbedarf an Juristen und dann war ich eben auch nicht damals selbstsicher genug, um zu sagen, ah, das spricht mich jetzt so direkt nicht an, ich mache was mir mehr Spaß macht. Ich habe mich dann darauf eingelassen und muss sagen, dass ich habe es dann schließlich zu Ende gebracht, aber ich muss sagen, dass es mir schon schwer gefallen, das zu machen.
Hast du es dann mehr oder weniger einfach so durchgezogen oder hattest du zwischendrin auch mal überlegt, abzubrechen?
Ich habe sogar mal abgebrochen. Habe dann 2 Semester Geschichte und Politik studiert,
dasselbe wie ich.
Spanisch gelernt. Das war aber so, damals war mein Weg schon so weit fortgeschritten, dass ich dann irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe dann wirklich gesagt, okay, was ist denn jetzt der schnellste Weg irgendwo hin? Und vor allem auch raus aus der Uni zu kommen und jetzt möglichst mit Abschluss. Und dann wurde mir klar, dass Jura war dann der vernünftigste Weg zu dem Zeitpunkt. Und von da war es dann auch, muss ich sagen, von dem Moment an hat es dann auch Spaß gemacht, weil es war einfach eine Herausforderung. Ich fand es unglaublich schwer und deswegen hat es mich aber dann, es hat mich gereizt, weil ich mir dann am Ende beweisen wollte, dass ich es vernünftig zu Ende bekomme. Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
Ja, also würdest du sagen, du hattest eine schöne Studienzeit oder war es einfach ein Auf und Ab so ein bisschen?
Also am Schluss war es dann wirklich, als ich mich dieser Herausforderung dann gestellt hatte, dann tauchten auch ganz viele neue Freunde auf, die in derselben Situation waren, das auch alle irgendwie fertig kriegen wollten und unglaublich darunter gelitten haben, wie viel man da auswendig lernen muss und wie abstrakt das alles ist. Aber man hatte dann seine Freunde um sich rum und viele von denen, die auch tolle Anwälte geworden sind später. Das war dann ganz schön am Anfang, in dieser Unsicherheit zu leben und irgendwie ein ungutes Gefühl zu haben, aber sich nicht richtig zu trauen oder nicht richtig zu wissen, was man sonst machen soll, das war nicht so schön. Aber so, ich würde sagen, als Gesamterlebnis war es toll.
Ja, also du hattest deine Freunde und vielleicht gleichzeitig auch Leidensgenossen.
Ja, es ist dann so, war so ein bisschen wie, als wenn man Sport macht, würde ich sagen. Also man hat dann irgendwie so ein Ziel, eine große Prüfung. Dafür lernt man, das Jura ist ja wirklich ganz viel Gehirntraining. Und dann hat man auch ein bisschen so ein Wettbewerbsgeist untereinander, und das hat mir dann, muss ich sagen, das hat schon echt Spaß gemacht.
Mhm. Hast du denn dann danach auch, also ganz klassisch, als Jurist gearbeitet, oder hattest du dann einen Juraabschluss und wusstest aber, nee, in dem Bereich arbeiten möchtest du eigentlich nicht?
Ich habe dann beide Examen gemacht und war aber danach, ich wusste nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass nachdem diese große Herausforderung vorbei war, das jetzt zum Alltag zu machen, die Juristerei, da hatte ich kein gutes Gefühl bei. Und ich hatte im Studium Praktika gemacht im journalistischen Bereich. Also ich habe beim Fernsehproduzenten, beim Radio, beim Tagesspiegel, bei der dpa, hatte ich überall Praktika gemacht bis zu dem Zeitpunkt, und habe dann und wusste, dass mir das wirklich Spaß macht, und habe dann quasi versucht, mein juristisches, das ist natürlich toll, gibt viele Leute, die das immer noch toll finden, wenn man Jura studiert hat, und das dann zu verbinden mit dem, was mir Spaß gemacht hat, nämlich den Journalismus, und habe dann mal ganz kurz als Anwalt gearbeitet, weil einfach auch, das ist nämlich der Punkt, zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Examen fertig war, war es nicht so, dass man alles damit machen konnte, sondern im Prinzip gar nichts, weil es gab so viele Juristen auf dem Markt. Und das ist auch, man soll, glaube ich, seine Karriere eher antizyklisch planen. Ne? Also das, was zum Studienbeginn besonders gefragt ist, ist möglicherweise oder vielleicht sogar wahrscheinlich am Ende nicht mehr gefragt. Das weiß ich heute, wusste ich zu Beginn meines Studiums leider nicht. Aber es war wirklich zu dem Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, wir haben uns regelmäßig zum Kaffee getroffen in Düsseldorf am Rhein, und da saßen dann 10 Anwälte zusammen, die waren alle hochqualifiziert, extrem intelligente Menschen, die Gott weiß, wie viele Sprachen und so weiter. Und die waren alle arbeitslos und waren total frustriert. Heute sind die alle total, also soweit ich das noch überblicke, alle total erfolgreich. Aber es war eben genau diese Zeit, wo es sehr schwierig war für Juristen ohne einschlägige Berufserfahrung Arbeit zu finden. Für mich war es aber ganz schön, weil diese ganze, das hat mir auch die Freiheit gegeben, nochmal zu sagen, also es gab nicht diesen Druck, oh, du hast jetzt diesen tollen Anwaltsabschluss und da wartet die große Karriere auf dich, sondern ich konnte nochmal frei überlegen und habe dann bei einem Verlag angefangen zu arbeiten.
Okay. Ja, das ist gut, wenn du dann das auch so als Chance siehst, dich neu zu orientieren oder halt zu sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie auch andere Auswahlmöglichkeiten.
Ich glaube, der Sog, wenn man mal so eine Ausbildung gemacht hat, der Sog, da auch bei zu bleiben, weil es aufwendig war und weil natürlich die Juristerei auch immer wieder Chancen bietet, war der Sog, dabei zu bleiben, obwohl es mich nicht glücklich gemacht hat, war immer sehr groß. Mhm. Deswegen habe ich das wirklich als Chance begriffen, dass mich davon lösen zu können und was anderes zu machen.
Ja. Bei dem Verlag hast du dann, warst du dort festangestellt, und wie lange bist du dort geblieben?
Ich war ein bisschen mehr als 4 Jahre da, habe als Online-Redakteur, das war ein juristischer Fachverlag, ich habe als Online-Redakteur angefangen, und dann relativ schnell bin ich Chefredakteur geworden von so einer Fachbeilage, da ging es um Arbeitsrecht und Arbeitsmarktpolitik. Und da war ja Ende der, ab 2008 war ja Wirtschaftskrise. Da haben viele Unternehmen versucht, Mitarbeiter loszuwerden. Das war also für dieses Heft, war es eine unheimlich spannende Zeit. War wirklich war ein interessantes Thema und hat auch großen Spaß gemacht. Aber ich habe das eine Zeit lang gemacht, mir war aber auch immer klar, das kannst, also die Vorstellung, eine Sache dauerhaft zu machen und vielleicht 10 Jahre lang immer wieder eine neue Ausgabe derselben Publikation, das hat, glaube ich, meinem Naturell nicht sehr entsprochen. Mhm. Und in der Zeit war es ja auch so, dass sich die Welt durch das Internet sehr stark verändert hat. Gerade die Welt der Verlage, wo publiziert wurde, da kamen viele Verlage sehr stark unter Druck. Und man in den Verlagen haben viele, die da Verantwortung trugen, das als große Bedrohung gesehen. Und ich fand es eigentlich unheimlich spannend und habe gedacht, ja, Mensch, da gibt es doch Wahnsinnsmöglichkeiten.
Eine neue Chance, ja.
Aber als Redakteur war man da natürlich wir hatten ein Online-Projekt und ein Zeitschriftenprojekt, wo ich für verantwortlich war. Aber man war da in ganz enge Schranken immer. Es war immer ganz stark eingeschränkt, was man da machen konnte, was man ausprobieren konnte. Mhm. Und da ist mein Wunsch, was Eigenes zu machen, ist da eigentlich dann immer größer geworden.
Ja, genau. Und das ist ja oft so, dass man in einem Job ist, wo es einem gefällt und irgendwann merkt man dann so, ach, irgendwie so die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten sind dann doch ab einem gewissen Punkt begrenzt. Und dann ist es ja bei vielen so, dass sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit machen. Wie war das bei dir? Wie ist es bei dir abgelaufen? Gab es da einen Auslöser?
Ich glaube, es gab bei diesem Heft, weil es eben auch so politisch war, gab es innerhalb von dem Team, das diese Publikation betreut hat, gab es auch große inhaltliche Differenzen, würde ich sagen. Das kam dann bei mir dazu, dass ich auch irgendwie gesagt habe, oh, ich würde gerne noch mal was anderes machen. Und dann gab es einfach den Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, so, jetzt soll jemand anderes das machen, der es auch wirklich langfristig betreuen will und ich probiere was Neues. Da gab es einfach so einen Schnitt. Und war ich dann auch froh drum, ich bin unheimlich glücklich über diese Erfahrung. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Aber es war dann so, dass ich hatte das Gefühl, das, was ich dort lernen konnte, gelernt zu haben und hatte den Wunsch, das dann woanders auszuprobieren.
Ja, dann hast du dich, wie war das? Du hast dich selbstständig gemacht und dir dann überlegt, was du eigentlich machen möchtest? Oder hattest du vorher schon eine Idee?
Also im Prinzip kann man schon sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, ohne zu wissen, was ich machen wollte. Aber auf der anderen Seite, ich wusste genau, was ich machen will. Ich wusste nur noch nicht genau, wo ich das zur Anwendung bringen sollte. Also mir war ganz klar, ich will schreiben. Mhm. Aber ich will auch aus dem Schreiben ein Geschäft machen. Das war mir ganz wichtig. Mir war wichtig, unabhängig zu sein, eben selbstständig. Und auch, ich wollte örtlich eben auch unabhängig sein. Und das andere, was mir ganz klar war, also ich wusste auch nicht genau was, aber ich wusste, die Zukunft lag zu dem Zeitpunkt für mich ganz klar in der Spezialisierung und in der Nische. Ich weiß nicht, kennst du das Buch The Long Tail von Chris Anderson?
Nein.
Der Untertitel ist Why the Future of Business is Selling More of Less. Also es ging eben darum, dass zum Beispiel ein Verlag muss eine bestimmte Auflage erzielen, um mit einem Buch erfolgreich zu sein. Während wenn ich als Selbstständiger ein E-Book herausbringe und davon 100 Stück im Jahr verkaufe, ist das für mich vielleicht immer noch interessantes Geld. Ja. Für einen Verlag würde sich das nicht lohnen. Mhm. Das heißt, ich wusste, ich muss mich spezialisieren und wusste nicht, und ich wusste, ich muss irgendwo anfangen und dann gucken, wo es hingeht. Also ich wusste, dass ich in dem Bereich als juristischer Redakteur, dass ich da nicht unbedingt weitermachen will und wusste, ich muss mir sowieso ein neues Thema erschließen. Da war ich aber auch bereit zu und hatte tatsächlich eine Liste, da standen verschiedene Ideen drauf. unter anderem ist es ja, also zum Beispiel, es gibt ja auch viele Leute, die sich jetzt Ein Bekannter von mir ist zum Beispiel, der kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich und hat sich dann als wissenschaftlicher Redakteur spezialisiert. Und da geht es natürlich dann auch, geht man Richtung Medizin oder Technik oder und für mich war klar, irgendwo musst du anfangen. Und auf dieser Liste stand eben auch Redenschreiber. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass es das gibt, dass es Leute gibt, die das machen. Ich fand das unheimlich faszinierend. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir das liegt mit den Leuten. Also die Leute, für die man dann schreibt, sind ja auch dann die, die Reden halten. Also das sind oft Leute, die in gehobenen Positionen sind, die entsprechend große Egos haben. Und ich hatte aber auch oft mit Leuten zusammengearbeitet und wusste, dass das... Dass ich mit denen gut klarkomme, dass ich sehe, was die für sehen kann, was die für Bedürfnisse haben, dass mich das nicht einschüchtert oder dass ich das nicht doof finden würde, dass ich dann was schreibe, wo mein Name nicht auftaucht, solche Sachen, mhm. alles klar. Und habe dann geguckt, was gibt's denn für Redenschreiber, die das erfolgreich machen? Hab sofort angerufen, hab gesagt, guten Tag, ich wollte mich mal mit Ihnen unterhalten, Sie sind Redenschreiber, ich würde das auch gerne machen. Und der meinte dann zu mir...
Also du hast einfach gegoogelt nach Redenschreibern und die dann einfach angerufen, so.
Genau, das mache ich aber auch bis heute eigentlich immer. Wenn mich Menschen interessieren oder wenn ich denke, wir haben uns was zu erzählen, dann mache ich das ganz oft, dass ich die Leute einfach anrufe. Habe ich ja bei dir auch so gemacht.
Stimmt.
Habe ich euren Podcast gesehen, habe ich gesagt, ach, das ist spannend und vielleicht kann ich da auch was... erzählen und dann melde ich mich dann einfach.
Genau. Und jetzt sitzt du hier.
Jetzt sitze ich hier. Und damals war ich eben am Telefon mit dem Thilo von Trotha, heißt der. Und er meinte, nee, er fände Redenschreiber auch ganz toll. Das hat ihm große Freude gemacht. Und also der war da schon ein bisschen am Ende seiner Karriere, ging dem Ende entgegen. Und er meinte zu mir, dass es eben das Wichtigste sei, das Marketing. Mhm. Ja, weil es ist einfach, ja klar, man bietet eine Dienstleistung an für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die dieses Problem auch haben, aber die zum Beispiel in meinem Leben jetzt nicht, also wenn ich mich mit Freunden treffe, sind da in der Regel keine Leute bei, die große Unternehmen leiten oder Politik eine wichtige Funktion haben. Man muss gucken, wie man hat eine interessante Dienstleistung. Wie kommt man jetzt, wie findet man die Leute oder wie finden die mich? Und aber weil ich mich mit dem Thema schon beschäftigt hatte, was auch gerade das Internet für Möglichkeiten bot, habe ich mir gedacht, das kann ich bestimmt. Und dann habe ich es einfach angefangen.
Okay. Was hast du denn dann für Kunden und wie hast du die letzten Endes gefunden?
Also ich habe ganz am Anfang, muss ich sagen, habe ich tatsächlich unheimlich viel sogenanntes Cold Calling gemacht. Also ich habe gedacht, welche Unternehmen würde ich interessant finden und habe ganz viele angerufen. Und mir haben natürlich ganz viel, also die häufigste Frage bei diesen Telefonaten war, was ist eigentlich ein Redenschreiber? Mhm. Warum sollten wir das jemals benötigen? Ich habe eben auch einen meiner wichtigsten Kunden, mit dem ich heute noch ab und zu zusammenarbeite, den habe ich eben auch in dieser Zeit gefunden, weil ein Unternehmen dann sagte, oh, wir brauchen ganz dringend jemanden, der Reden schreiben kann. Und dann ging es sofort los, ganz viel für die geschrieben. Und genau, das war das eine. Das andere war, dass ich eben im Internet, dass ich versucht habe, dass Leute, die jetzt googeln, dass die mich eben auch finden. Und das waren am Anfang ganz viele Leute, die Hochzeitsreden hielten.
Ja.
Das mache ich jetzt heute nicht mehr, weil es auf Dauer nicht lukrativ genug ist für mich. Aber es ist natürlich unheimlich viel Spaß gemacht, wenn die Leute einladen, ihre alles aus der Familie erzählen und was ist dafür. Das ist ja nicht gar nicht so viel anders als bei großen Reden. Es gibt ja immer Sachen, die unbedingt gesagt werden müssen und Sachen, die auf keinen Fall gesagt werden dürfen. Und das muss man dann alles vernünftig verpacken. Da ist teilweise eine Rede des Brautvaters zur Hochzeit ist ein ähnlicher Balanceakt wie die Rede eines Unternehmers, der in schwierigen Zeiten zur Belegschaft spricht.
Ja, aber das heißt, die Sachen, die Reden, die du schreibst, haben sich auch über die Zeit verändert. Also zum Beispiel von Hochzeitsreden hin mehr zu Reden für Unternehmen oder für, weiß ich nicht, CEOs.
Also ich glaube, wenn man das macht, was ich mache, dann will man für größere Kunden schreiben. Auch vor allem bei Hochzeitsreden ist das ja so, wenn ich in unserem Kulturkreis hat ja jetzt niemand mehr, sage ich mal, 5 oder mehr Töchter. Und deswegen, wer jetzt zu mir kommt und sagt, meine Tochter heiratet, ich muss da eine Rede halten, der kommt im Zweifel, wenn ich, egal wie gut ich das mache, kommt der im Zweifel nicht wieder. Weil die wenigsten Leute dann noch mehrere Kinder haben, wo sie bei der Hochzeit eine Rede halten müssen. Und ein Unternehmer, der dann, weiß ich nicht, so und so viele Anlässe im Jahr hat, der ist natürlich ein viel interessanterer Kunde.
Das stimmt.
Aber am Anfang, für mich war das Redenschreiben ja auch neu und das ist ja so eine ganz, wir haben das ja noch gar nicht angesprochen. Das ist ja eine sehr spezielle Tätigkeit. Also jemand muss zum Anlass sprechen, der kommt zu mir, der ruft mich an. Wir unterhalten uns darüber eine Stunde, der erzählt mir von seiner Aufgabe, von seinem Unternehmen oder wenn es in der Hochschule ist oder manchmal auch in der Politik, erzählt er mir genau, was er gerne sagen möchte, wer das Publikum ist. Und ich setze mich dann hin und schreibe eine Rede dafür. Also es ist eine sehr spezielle Dienstleistung, man muss sich da ganz stark reinversetzen, man muss mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, sich zu überlegen, wie würde derjenige das denn auch sprachlich rüberbringen, wie passe ich die Worte seinem Stil an, was hat er da für eine Rolle, die er da verkörpert. Und das war am Anfang natürlich toll, dass da diese vielen Leute mit Hochzeitsreden kamen und dass ich da unglaublich viel Praxis sammeln konnte. Und wie gesagt, es hat Spaß gemacht, aber wenn sich das dann entwickelt, wenn man natürlich dann einen Unternehmer hat, der sagt, der natürlich auch viel mehr, dem die Dienstleistung viel mehr wert ist und der dann mehrmals im Jahr spricht und man hat jemand, der Hochzeit, entscheidet man sich natürlich dann für den Kunden, der langfristig auch erfolgsversprechend ist.
Ja. Wie lange hat das denn gedauert, bis das so wirklich so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast? Weil ich schätze mal, so die erste Zeit hast wahrscheinlich hauptsächlich du ziemlich viel Input reingesteckt und hast telefoniert und so. Und gab es irgendwann den Punkt, wo die Leute dann auch auf dich zugekommen sind, dass sich das dann umgekehrt hat?
Also es ist schon, das war mir auch klar, dass es nichts ist, was jetzt schnell gehen soll, dass man da einen etwas längeren Atem haben muss. Und ich war so so voller Begeisterung dafür, dass ich auch bereit war, diese Zeit auszuhalten. Und ich sag mal, die ersten 2 Jahre war es schon echt schwierig. Aber es sind dann auch tolle Sachen passiert. Also ich habe direkt im ersten Jahr habe ich eine Rede geschrieben, die in Frankfurt in der Paulskirche gehalten wurde, wo ich dann auch selber hingefahren bin, die super angekommen ist. Und das waren natürlich dann auch solche Erfolgserlebnisse, die mich dann weitergetragen haben. Und dann ging es auch, es ging dann, also nicht schnell, aber es ging, man konnte dann sehen, jedes Jahr ist mehr, man sieht, da ist ein Trend, der wird sich auch fortsetzen.
Ja. Jetzt muss ich mal fragen, du hast es ja schon gesagt, du bist auf uns zugekommen und du hattest uns eine E-Mail geschickt und hattest gemeint, hey, ich habe da für euren Podcast auch was zu erzählen. Und als ich gelesen habe, dass du Redenschreiber bist, da dachte ich mir zuerst so, okay, das ist so ein Beruf, da denkt man irgendwie, weiß ich nicht, das kennt man eher so aus Filmen oder man kennt irgendwie ja niemanden, der das wirklich macht. Jetzt bist du hier. Wie war das denn, als du dich damit selbstständig gemacht hast und wie hat dein Umfeld reagiert? Also haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder fanden die das gut und haben dich unterstützt?
Also nicht alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich glaube schon der eine oder andere dann ist ja meine berufliche Reise ist ja sowieso, das war ja dann schon der dritte Beruf im Prinzip, den ich da angefangen habe. Aber gerade diejenigen meiner Freunde, die auch selbst ihr eigenes Business haben, die waren eigentlich alle sehr, die haben mich sehr unterstützt moralisch. Die haben gesagt, nee, das macht das doch, warum soll das denn nicht klappen? Und ich glaube immer, wenn man sich auch guckt, gerade wenn man jetzt wirklich was Neues anfängt, klar, dann ist man natürlich sehr verwundbar gegenüber denen, weil man auch selber nicht ganz sicher ist und man reagiert, glaube ich, sehr sensibel auf das Feedback, was man bekommt. Aber gerade wenn man jetzt, wenn man mal zurückblickt, dann sieht man, dass dieses Feedback oft, dass die Leute im Prinzip auch nur ihre eigene Lebenserfahrung widerspiegeln. Und oft sind es halt die, die selber so einen Schritt nie gemacht haben, die dann besonders davor warnen. Und die, die sowas schon mal gemacht haben, auch sagen, Mensch, probier es doch aus. Wenn es schief geht, dann kannst du ja immer noch einen Job suchen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wenn man das Beste ist, wenn man da so ein bisschen mit so einer Entspanntheit rangeht.
Ja. Das ist in der Situation natürlich nicht immer ganz einfach, aber man muss natürlich wirklich versuchen, sich von den emotionalen Auf und Abs, die es dann gibt und die es dann ja auch im späteren Verlauf immer geben wird. Ne? Es ist, glaube ich, es erreicht ja keiner den Punkt, wo er sagt, von jetzt ist das alles. Also wenn man das Ziel hätte, in eine Situation zu kommen, wo alles sich nicht mehr verändert, nicht mehr bewegt, dann wäre man ja wahrscheinlich nicht selbstständig geworden. Und ich glaube, für mich und für alle anderen, die irgendwie im Bereich um Veranstaltungen arbeiten, waren natürlich die letzten 2 Jahre natürlich auch emotional noch viel viel mehr auf und ab als die Anfangsphase. Aber ich, man, es ist dann so, es ist dann schwer. Ne? Diese Pandemie hat viele dann in dem Bereich dann hart getroffen. Aber am Ende muss man halt damit klarkommen als Selbstständiger, dass Herausforderungen kommen und dass eben nichts so verlässlich ist wie, weiß ich nicht, wenn man einen Job beim Ordnungsamt hat.
Apropos Auf und Ab, du hast jetzt schon vorhin gesagt, dass das Marketing eine Herausforderung war, also erstmal die Kunden zu finden auch. Und gab es sonst noch irgendwelche Bewährungsproben für dich oder musstest du vielleicht deine Idee auch noch mal ein bisschen neuen Situationen anpassen?
Ich habe ja eben schon mal gesagt, also mein, was ich ganz klar wusste, ich will Schreiben zum Geschäft machen. Das heißt, ich wollte nicht einfach die verlängerte Werkbank von irgendeinem Unternehmen sein, dass ich jetzt Reden für ein Unternehmen schreibe, aber einfach nicht da fest angestellt bin. Also ich wollte schon was Eigenes entwickeln. Meine Nische ist eben der Bereich, wo Menschen Reden halten müssen, vor diesem Problem stehen und Hilfe brauchen. Und ich vergleiche das immer, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, ich stricke gerne und ich möchte jetzt aus dem Stricken ein Geschäft machen. Wenn man jetzt eine Webseite hochfährt und sagt, ich stricke Ihre Socken, dann wird vielleicht auch der eine oder andere kommen, für den man ein schönes Paar Socken stricken kann. Aber ich glaube nicht, dass man das auch als Geschäft bezeichnen kann. Mhm. Sondern die Frage ist wirklich, was die Leute, die sich in dem Bereich, sage ich jetzt mal, Wolle und Stricknadeln irgendwie tummeln, was brauchen die? Was haben die für Bedürfnisse? Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich an dieser Anfangszeit habe ich ein paar Artikel auf meiner Webseite geschrieben zum Thema Hochzeitsreden und habe mir irgendwann diese Statistik angeguckt und habe gesehen, dass die Seite, wo steht, ich schreibe Reden für Unternehmer, die wurde relativ, also nicht allzu oft geklickt, weil auch nicht so viele Leute danach suchen. Und diese Seite mit den Hochzeitsreden, da jeden Tag waren da mehrere hundert Leute, die sich das angucken. Und ich habe gedacht, Mensch, das sind alles Leute, die suchen, die haben ein Problem, die suchen eine Lösung. Und jedenfalls auf meiner Webseite kriegen sie da nichts angeboten. Was machen wir jetzt damit? Und die Leute wollen auch nicht, dass ich denen eine Rede schreibe, weil das ist zu teuer und zu aufwendig. Die wollen eine schnelle Lösung. Ne? Die wollten, so wie ich das vermutet habe, wollen die auch gerne, die wollen ein paar nette, lustige Formulierungen haben für eine Rede, das ein bisschen verpacken. Und ich habe dann eben hab dann angefangen, eine Webseite zu machen, die sich Hochzeitsrede-Bausatz nennt. Mhm. Und diese Webseite macht genau das. Also man geht da drauf und es gibt ganz viele. Ich habe dann alle diese Ideen und Witze und teilweise auch Karlauer, die ich dann auch in anderen Hochzeitsreden verwendet habe und die ich selber in mir aus ganz vielen Quellen zusammengesucht habe, die habe ich dann auf dieser Webseite zusammengestellt. Und da können jetzt Leute, die vor der Herausforderung stehen, oh, ich muss jetzt eine Hochzeitsrede schreiben, die können sich das da relativ schnell zusammenbauen. Lustige Einleitung, ich stelle mich lustig vor, ich gratuliere dem Brautpaar, lustiger Schluss. Genau. Und das ist eben auch jetzt heute ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit geworden. Mhm. Und weil du fragtest nach Veränderungen, ich glaube, das wird auch immer weiter so sein. einige Bereiche werden wegfallen, auch vielleicht, weil sich die Welt schnell ändert und weil sich die Technik schnell ändert, und es werden andere dazukommen. Mein neuestes Projekt ist ein Online-Kurs zum Redenschreiben. Fängt jetzt auch langsam an. Leider langsamer, als ich mir das wünschen würde, aber so ist das ja meistens im Leben. Und genau, also so sehe ich das. Also ich glaube, es werden immer neue Chancen kommen und immer neue Herausforderungen. Und das ist natürlich manchmal extrem anstrengend, auch psychisch anstrengend, aber ich kann es mir ohne auch schlecht vorstellen.
Ich habe noch gar nicht gefragt, wie lange bist du denn schon selbstständig?
Wirklich offensiv an den Markt bin ich dann 2013, also fast 10 Jahre schon.
Das ist eine lange Zeit. Ja. Kannst du irgendwie festmachen, dass du dich in der Zeit auch persönlich verändert oder weiterentwickelt hast?
Ich hoffe, ich habe mich in den letzten 10 Jahren persönlich und menschlich weiterentwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass, also am Anfang der Selbstständigkeit war es so, ich habe auf relativ kleinem Niveau angefangen, aber es hat sich immer gesteigert und das war toll. Und dann gab es schon vor Corona, gab es schon mal die eine oder andere Herausforderung, gerade wenn das Geschäft so, wenn dann Google mal sein, also bei mir kommen ganz viele Leute über Google, dann hatte Google mal seinen Algorithmus verändert und dann sind dann meine beiden Webseiten komplett abgeschmiert. Und das war, hat mich dann auch in dem Jahr, also zumindest zeitweise, zurückgeworfen. Ich glaube, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich emotional mit diesem Auf und Ab, dass ich das so ein bisschen besser von mir fernhalten kann. Nicht nur das Negative, sondern auch das Positive. Also, dass man jetzt auch nicht mehr gleich total ausflippt, weil irgendwas geklappt hat. Und genauso wenig kriege ich jetzt einen Heulkrampf, wenn irgendwas total schief geht. Also, dass man da besser mit klarkommt. Ist immer noch ein riesen Lernprozess, aber ich sehe Hoffnung auf Verbesserung.
Ja. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch immer wieder in Spanien bist, auch für längere Zeit. Das heißt, du bist dann dank der Selbstständigkeit auch super flexibel und kannst von überall aus arbeiten.
Genau. Das hat mich so fasziniert. Also das gab's ja. Also zu der Zeit, als ich an der Uni war, da gab es das ja gar nicht. Also du hast doch auch mir erzählt, dass du jetzt hast deinen Job für den Podcast, den hast du mit nach Norwegen genommen. Und als das anfing, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gab, da hat mich das so fasziniert, dass sich die Welt verändert und dass man sowas machen kann. Das war mit einer der großen Motivationspunkte für mich, für diese Selbstständigkeit. Und darum habe ich auch von Anfang an immer geguckt, dass ich auch, also ich gebe auch Seminare, auch Inhouse-Seminare, also jetzt nicht nur Online-Kurse, sondern auch wirklich Präsenzseminare. Aber das ist nicht so, dass ich dafür jetzt ständig am selben Ort sein muss. Und das war mir irgendwie unheimlich wichtig, und das genieße ich eben auch sehr. Ich habe keine Kinder. Und das gibt einem natürlich dann noch mehr diese Freiheit, solche Sachen zu machen und zu probieren.
Hast du denn vielleicht jetzt zum Abschluss, weil man hat jetzt schon rausgehört, du hast auch sehr viele Learnings selber aus deiner Zeit in der Selbstständigkeit mitgenommen. Hast du denn vielleicht für Leute, die selbstständig sind oder mit dem Gedanken spielen, es zu werden, irgendwelche Tipps aus deiner Zeit jetzt?
Naja, ich habe ja erzählt, dass gerade bei mir ganz am Anfang, als ich mit der Schule fertig war, dass dann ganz viele Menschen aus meinem Umfeld mit Ratschlägen auf mich zugekommen sind. Und ich habe dann später gelernt, warum diese Ratschläge alle völlig kostenfrei gewesen sind. Denn sie waren ja auch alle nicht besonders wertvoll. Deswegen bin ich mit Tipps und Ratschlägen bin ich immer vorsichtig, aber bei mir hat es eine lange Zeit gedauert, bis ich mir wirklich ein Herz genommen habe und gesagt habe, ich versuche jetzt die Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe so viele Ideen, ich probiere es jetzt einfach aus, ob es klappt oder nicht. Und ich kann nur sagen, dass das für mich einfach ein super Erlebnis immer noch ist, das machen zu können und diese Möglichkeiten zu haben. Das entspricht auch einfach meinem Naturell und meinem Charakter. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Rat geben will. Ich kann nur einfach für mich sagen, dass es für mich toll gewesen ist und dass ich das nicht missen möchte.
Ja.
Und das ist vielleicht für andere Leute schon ein interessanter Erfahrungsbericht, wo man überlegt, wenn einen das wirklich reizt, ob man es dann nicht einfach auch ausprobiert.
Sehr schön gesagt. Und dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Matthias. Das war sehr spannend und sehr aufschlussreich.
Auch vielen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich dich seinerzeit angesprochen habe.
Ja, mich auf alle Fälle und bestimmt auch unsere Hörer. Und wenn ihr, liebe Hörer, mehr vom VGSD Story Podcast hören wollt, dann klickt einfach auf unsere Homepage. Da findet ihr nämlich diese und auch alle bereits erschienenen Folgen. Mittlerweile sind wir schon bei Nummer 31, also da gibt's viel zu entdecken, viele spannende Geschichten. Und auch ansonsten findet ihr uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Deezer oder Apple Podcast, wo immer ihr uns hört. Wir freuen uns, auch wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Das hilft meinem Kollegen Lars und mir bei unserer Arbeit ungemein. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Ehre und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit einem neuen spannenden Gast und einer neuen spannenden Geschichte aus der Selbstständigkeit. Macht es gut, eure Maxi.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.